So zum Bibeltext, jetzt mache ich mal ein bisschen einen Cut. Heute soll es übrigens nicht um den aaronitischen Segen gehen. Wer der letzten zwei Male da war, der hat die ja schon zweimal gehört. Ich habe mich da ein bisschen vermacht, es tut mir leid. Ich habe euch heute was Neues mitgebracht. Und zwar geht es um eine Geschichte aus dem Alten Testament, eine sogenannte Narrative, also was aus den alttestamentlichen Geschichtsbüchern, wo wir mit hineingenommen werden in eine Lebensgeschichte von verschiedenen Personen. Und das finde ich so genial an der Bibel, dass sie uns diese moralischen Grundsätze oft nicht so platt, so verzehrfertig auf dem Servierteller bringt, sondern dass das manchmal so ein bisschen durch die Brille oder auch zwischen den Zeilen im Kontext erst ersichtlich wird. Was hat Gott eigentlich für biblische Prinzipien hinter diesem Text? Warum wird uns was aus einer ganz anderen Lebenswelt, was schon vielleicht 3000 Jahre her ist und was gar nicht mehr in unserem Kulturkreis so richtig passt, warum ist es für uns im 21. Jahrhundert wichtig? Warum hat Gott gesagt, es soll die Zeiten überdauern und es soll auch in David Hofmann und auch euch hier ermutigen oder ein Stück Lebensführung geben? Was hat dieser alte Text uns heute noch zu sagen? Das ist so die große Frage, die ich mir wünsche, dass das bemerkenswert und auch sehr einzigartig für die Bibeltexte dieser Zeit, dass sie uns nicht nur in schillernden Farben dort in Helden darstellen, so wie das aus anderen Texten in der Umwelt oft der Fall ist, also es gibt dort viele Helden-Epen, sondern dass die Menschen so menschlich gezeichnet werden, mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen. Und dass man vor allen Dingen auch in diesen Schwächen ein Stück weit die Prinzipien Gottes entdecken darf und auch daraus lernen kann, weil eben die Bibel das nicht so unter den Teppich kehrt, deswegen habe ich den mitgebracht, sondern weil die Bibel damit offen umgeht. Und das wünsche ich mir auch, dass Fehler sozusagen in der Art, wie wir damit umgehen, dass sie vielleicht zu Buße, zu Veränderung sogar am Leben führen können, dass sie Gutes bewirken können, dass sie das Zeug haben, auch vielleicht andere zu bewahren in kommenden Generationen, uns, die wir das lesen. Ja, keiner ist zu blöd, Fehler zu machen. Es ist nur blöd, wenn sie keiner einsieht. Das hatte ich mir so mal darüber geschrieben. Also vielleicht so zwei kleine Überlegungen zu Beginn, bevor wir einsteigen in den Text. Erstens, dass Gott oft auch zwischen den Zeilen unseres Lebens Geschichte schreibt. Und als ich das Buch von Philipp Mickenbecker gelesen habe, The Real Life Story, da musste ich das so feststellen, wie wichtig das ist, Gott mit in den Alltag zu nehmen und vielleicht mal anzuhalten und mal was aufzuschreiben, was ich mit Gott erlebt habe, und wenn es Gebetsanliegen und hinterher dann Rückschau zu halten und zu entdecken, Gott ist da. Gott schreibt zwischen den Zeilen meines Lebens Geschichte. Vielleicht sind es nur ganz unscheinbare Gebete, die Gott dann später erhört, und in einem Jahr wirst du dich vielleicht nicht mehr an den Stromausfall und den Zusammenhang erinnern, aber wenn du es aufschreibst, kannst du irgendwann auch so ein bewegendes Buch schreiben, wo wir andere mit hineinnehmen können, wo dieser Philipp Mickenbecker auch mich mit hineingenommen hat in seinen ganz privaten Glauben und wo man richtig merkt, wie er daran reift und wächst und auch bereit ist für diesen schweren Weg, den er da gehen musste. Und zweitens, dass wir halt auch dankbar sind für, was heißt dankbar, das ist vielleicht das falsche Wort, aber dass wir falsche Entscheidungen in unserem Leben auch aufarbeiten, dass wir sie nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern dass wir diesen Ruf der Bibel ernst nehmen, zu Buße, zu Umkehr, zu dieser 180-Grad-Drehung. Und dass wir vielleicht dadurch mit den Fehltritten, die wir haben, anderen ein Stück weit eine hilfreiche Mahnung werden können. Jeder ist zu irgendwas Nütze, hat mein Lehrer mal gesagt. Ich war nicht so gut im Sport immer. Er kann zumindest als schlechtes Beispiel dienen. Ja. So viel als Vorgedanke. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, die ist schon ein paar tausend Jahre alt. Und ich lade euch ein, dass ihr euch die Frage stellt, was hat das mit mir heute zu tun? Es soll um den Glen Sully gehen. Der Glen Sully, dem hat es materiell gesehen erstmal an nicht viel gemangelt. Also er konnte ja eigentlich alles haben. Das war zur damaligen Zeit auch nicht üblich. Er hatte einen Vater, der gottesfürchtig war. Das war auch sehr wichtig. Aber unter seinen Brüdern gab es ständig Rangeleien. Wer ist der Größte, wer ist der Schnellste, wer ist der Schlauste, wer ist der Schönste? Und da gab es viele Rangeleien, da gab es auch viele Brüder. Deswegen war Sully vermutlich auch gerne allein bei seinem Großvater, hat sich hoffentlich einmal auf seinen Schoß gesetzt und selber davon geträumt, wie das sein würde, wenn er mal auf diesem Thron seines Großvaters sitzen könnte oder generell mal auf einem Thron und König sein könnte, Macht haben könnte. Und umso älter dieser Sully geworden ist, umso mehr ist auch dieser Gedanke in ihm gereift, ich möchte mal König werden, ich möchte mal Macht haben. Aber es gab ein Problem. Sein Vater hatte das anders arrangiert, weil Sully nicht der Erste sozusagen in der Thronfolge war, nicht der Älteste. Deswegen sollte er nicht König werden, sondern sein ältester Bruder. Und ein zweites Problem gab es, Gott hatte das auch anders geplant. Damals war es in Israel so, dass Gott die Könige berufen hat. Und Sali wurde bisher von Gott nicht zum König berufen. Deswegen hat also da eine entscheidende Grundvoraussetzung für das Königsamt gefehlt, die Berufung Gottes. Und trotzdem hielt Sali seinen Plan für den besseren. Und er war damit mit dieser Ansicht auch nicht der Einzige. Es gab viele, die ihn für viel geeigneter hielten als sein Bruder. Sein Bruder, der war viel, viel zu leicht zu beeinflussen. Der war sehr trieb- und gefühlsgesteuert. Der hatte wenig politische Ambitionen, nicht so richtig Biss. Er stand dem Alkohol sehr nah und hatte ein riesengroßes Problem mit Frauen. Gut, das mit den Frauen, das hatten damals viele, zugegebenermaßen als sein eigener Vater. Und vielleicht auch der Sali selber, vielleicht war es auch ein gesellschaftliches Problem. Ich sage mal noch einen Satz dazu, wie ich das so im Kontext lese und verstehe. Diese ursprüngliche Idee von Gott, dass, ja, wie er sich das am Anfang gedacht hat, dass ein Mann und eine Frau eins werden und ja, dass sie sozusagen eine Ehe führen, eine Gemeinschaft führen, die sich gegenseitig als Gegenüber und Hilfe anerkennt, die eine Zweisamkeit ist zur Ehre Gottes, die wurde verwandelt zu einer billigen Kopie. Ehe war oft nur Mittel oder Druckmittel zum Zweck geworden, zum Beispiel um politische Strukturen zu festigen oder um gesellschaftlichen Rang zu stärken oder um seinen Sextrieb auszuleben, ohne wirkliche Intimität zu schaffen oder einfach nur um sich zu reproduzieren. Viele Kinder war damals ein großes Statussymbol und so gab es viele Gründe, warum Ehen geführt wurden, auch in Massen, aber eben dieser Hauptgedanke Gottes, der ist verloren gegangen. Und ihr könnt euch vorstellen, die Frauen, die haben dabei oft den Kürzeren gezogen, die sind dort schlecht weggekommen. Man gewinnt sogar den Eindruck, wenn man die Geschichten so liest, dass die ganz wenig Einfluss haben auf die Gestaltung ihres Lebens oder die Gestaltung der Umwelt. Und das ist übrigens bis heute so, vielleicht kannst du mal die erste Folie anzeigen. Dort, wo die biblischen Prinzipien von Mann und Frau nicht mehr der Maßstab sind in unserem Miteinander, da geht eine ganze Gesellschaft kaputt. Und es hat sich damals wie so ein Krebsgeschwür durch die Gesellschaft gezogen. Ja, besonders leiden darunter eben die Schwächeren. Und dabei sollte doch Gottes Volk damals und auch wir heute den Unterschied machen. Anders sein. Beide Geschlechter in ihrer Verschiedenheit, in ihrer Ergänzungsbedürftigkeit, diese nun mal sind, ehren und miteinander verbinden. So viel zu meinem kleinen Exkurs zum Thema Frauen, zum Thema Ehe in der damaligen Zeit, in der Familie, in der Sali groß geworden ist. Und vielleicht ist es auch heute noch ein Problem. Auf eine andere Art und Weise, aber ein Problem. Zurück zur Geschichte. Sali schmiedet also mit seinem Cousin Jonadab einen fiesen Plan. Und vielleicht hat der eine oder andere mittlerweile festgestellt, um welchen Bibeltext es sich handelt. Es geht also im 2. Samuel, Kapitel 13 bis 18. Und jetzt wollte ich das nicht mit euch komplett lesen, deswegen ein kleiner Abriss, aber ihr dürft es gerne zu Hause mal nachlesen. Also 2. Samuel, die Kapitel 13 bis 18. Sali, habe ich jetzt bloß mal so genannt, heißt eigentlich Absalom. Und der hat, wie gesagt, mit Jonadab einen fiesen Plan geschmiedet, um seinen älteren Bruder Amnon aus dem Verkehr zu ziehen. Und so tappt Amnon in diese Falle und vergeht sich an seiner eigenen Schwester Tamar. Also sie wird unter einem Vorwand in das Schlafzimmer von Amnon gelockt und dort von ihrem eigenen Bruder vergewaltigt. Sie ist wie immer, wie das so oft ist in dieser Gesellschaft, die Leidtragende im Machtspiel zwischen ihren Brüdern, die selbstverliebt nur an sich denken. Und normalerweise hätte Amnon auf diese Tat in Israel damals den Tod verdient. Aber der oberste Richter und gleichzeitig sein Vater, König David, der unternimmt nichts. Und so geht dieser Plan von Absalom nicht auf, nachzurutschen in der Thronfolge. Warum legt sein Vater bei seinem Sohn Amnon einen anderen Maßstab an wie bei den restlichen Israeliten? Obwohl Amnon keine Reue zeigt in seinem Verhalten, bleibt der König passiv. Weder als familiäres, noch als politisches, noch als geistliches Oberhaupt agiert er für den Amnon. Und so muss Absalom also vom Traum der Thronfolge immer noch so besessen, sich einen Plan B ausdenken. Er lässt also ein wenig Gras über die Sache wachsen. Er lässt seine Schwester Tamar bei sich einziehen, um nach außen zu symbolisieren, ich mache das Richtige. Ich halte zu meiner Schwester. Und nach einer kleinen Weile, nachdem alle vielleicht so ein bisschen diesen Vorfall verdrängt und vergessen haben, lädt er seine Brüder zu einem Festessen ein. Und Amnon, der älteste Bruder, der kommt natürlich völlig naiv und lässt sich dort auch noch volllaufen. Und genau darauf hat Absalom spekuliert. Und im Vorfeld schon zwei Männer damit beauftragt, wenn der Amnon nicht mehr Herr seiner Sinne ist, wenn er betrunken ist, dann bringt ihn um die Ecke. Gesagt, getan. Und jeder in Israel würde doch das verstehen. Wenn schon der König nicht für Recht und Ordnung sorgt, dann muss es doch ein anderer tun. Warum nicht der zukünftige König? Warum nicht Absalom? Damit könnte er sich doch profilieren. Aber wieder geht dieser Plan nicht auf und es bricht Panik aus diesem Festessen. Alle Brüder fürchten um ihr Leben und fliehen so schnell sie können. Anderes übrig, als es Weide zu suchen, in die andere Richtung zu fliehen, zu seinem Großvater Talmai nach Geshur. Und es wird wieder etwas Gras über die Sache wachsen. David entscheidet sich nicht für die Verfolgung, sondern lässt seinen Sohn ziehen, bricht jeglichen Kontakt ab, es herrscht Funkstille. Und erst als der Herrführer von David, Joab, durch eine List ein gutes Wort für Absalom einlegt, da lässt David ihn zurück nach Jerusalem holen, allerdings auch da ohne Aussprache. 2 Jahre steht Absalom unter Hausarrest und David redet nicht mit ihm. 2 lange Jahre. Und wieder ist es Joab, der ein gutes Wort einlegt. Und so kommt Absalom dann endlich vor den König und es gibt eine scheinbare Versöhnung. Zumindest für David erweckt es den Eindruck, als hätte sein Sohn Absalom Buße getan. Mittlerweile hat David auch den Willen Gottes erkannt in Sachen Thronfolge. Es sollte von Anfang an nicht der Amnon sein, aber eben auch nicht der Absalom, sondern Salomo sollte der Nachfolger auf dem Thron werden. Aber das hat Absalom noch längst nicht begriffen. Er wird immer skrupelloser. Sein Wille nach Macht ist so ungebrochen, dass er sich ja so sehr an seiner eigenen Begierde verrannt hat und Gottes Plan nicht sehen will. Dass er nicht nur Gottes Plan missachtet, sondern sogar dagegen arbeitet. Und ich denke, dass bis heute das eine der größten Gefahren ist, in der wir stehen. Bewusst oder unbewusst, dass wir Gott ausklammern, aus unseren Plänen, aus unserem ganz praktischen Handeln. Dass wir Gott ausklammern, ist vielleicht sogar noch ein größeres Vergehen, ja, wie der Verstoß gegen die Gebote dann selbst. Dass wir zur Gemeinschaft mit Gott berufen sind. Dass Gott uns einlädt, mit ihm wirklich im Alltag zu leben, uns nach ihm auszurichten, nach seinem Willen zu fragen. Das ist eigentlich so das Grundding unseres Herzens. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt, schreibt der Prediger. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von Hans-Peter Reuer, das ermutigt mich, im Alltag immer wieder mal an Gott zu denken. Mache Gott zum Gegenüber in all deinen Gedanken, egal ob im Auto, beim Einkaufen oder vor dem Computer. Besprich mit Gott genau das, was du jetzt gerade tust. Er verändert dein Leben. Lebensveränderung, das ist nichts, was auf dem Papier geschieht. Lebensveränderung, das ist was ganz Praktisches. Das heißt Buße, das heißt Umkehr. Täglich neu, immer wieder diese Hinwendung zu Gott, die uns ja so abhanden gekommen ist von unserem Natural her. Absalom tat das Gegenteil. Im ganzen Land Lügen zu erzählen über seinen Vater, und denkt sich, okay, wenn es mit List und Tücke nicht gelingt, dann muss ich es gewaltsam probieren. Und als er dann genug Würdenträger hinter sich versammelt hat, die ihn unterstützen, da lässt er sich in Hebron zum König ausrufen und zieht dann bis an die Zähne bewaffnet gen Jerusalem, um dort den Thron zu besteigen. Und David, der will diese Konfrontation mit seinem Sohn nicht. Und er verlässt diese uneinnehmbare Festung und zieht kampflos mit seinem Gefolge über den Jordan bis nach Mahanaim. Aber das ist Absalom nicht genug. In seinem Machtrausch, da glaubt er, David ist nur tot, keine Gefahr mehr für ihn. Und als mich unser Aaron gefragt hat, über was ich heute predigen will, da habe ich ihm das erzählt, dass es um Absalom und David geht und dass er sozusagen seinen Vater töten will. Und das war für ihn so verstörend, so fremd, wie kann es sein, dass er seinen Vater töten will? Und überlegt euch das mal, wie kann das sein, was muss da in jemanden für Groll gewachsen sein? Was hat der Satan dafür einen Raum gewonnen, dass ich meinen Vater töten will? Ein riesiger Machtrausch. Der Thron, aber Absalom will mehr. Und ich glaube, so ist der Satan. Unsere eigenen Bedürfnisse, unsere eigenen Sehnsüchte, die er in uns immer größer werden lässt, die finden keine Ruhe. Das geht immer weiter und wir verstricken uns von einem ins andere. Eine böse Tat folgt der nächsten. Und so jagt er seinem Vater nach mit einem riesigen Heer. Und David ist förmlich zum Kampf gezwungen. Er will das nicht und seine Soldaten, die reden das ihm ein, bleib in der Festung und er lässt sich dann überreden, in der Festung zu bleiben. Und seine Soldaten ziehen aus und jedem, der dort das Tor verlässt, raus aufs Schlachtfeld, dem bläut er das nochmal ein und sagt, schont mir den Jungen, schont mir Absalom. Wie groß muss diese Liebe sein? Was ist das für ein Gegensatz? Der eine will seinen Vater tot sehen und der andere, der würde alles in Kauf nehmen. Der würde sogar selber sterben, damit der eigene Sohn zur Umkehr kommt. Von diesem Wunsch beseelt, dass Absalom leben soll, dass er wirklich diese Umkehr findet. Dass er von seinen bösen Wegen zurückkommt, bis zur letzten Sekunde. Und ich entdecke da drin so ein tiefes göttliches Prinzip, auch für uns heute. Vielleicht kannst du mal die nächste Folie, danke. Gott gibt keinen auf. Bis zur letzten Sekunde hofft er für uns, dass wir den Weg zum Leben wählen, dass wir umkehren. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Ändert euren Sinn, kehrt um von eurem bösen Tun. Wo müssen wir umkehren? Vielleicht sitzt du hier und dir fällt sofort in dem Moment jetzt ein, wie Schuppen von den Augen, und du denkst, Mensch, hier muss ich umkehren. Und es beschämt dich und du würdest am liebsten aufspringen und würdest das gleich in Ordnung bringen. Dann tu das. Wenn du jetzt nicht den Mut hast, sofort hochzuhuppen, dann versuch es trotzdem nicht auf eine lange Bank zu schieben. Lieber heute als morgen. Das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Kennt das sicherlich. Gott, der reißt uns nicht den Kopf runter. Gott freut uns darum, wenn wir diese Umkehr tun. Wenn wir diesen Weg der täglichen Vergebung immer wieder wählen. Wenn wir jeden Tag aufs Neue entdecken, was ist das für ein Geschenk, was ist das für ein Wunder. Luther hat es einen fröhlichen Wechsel genannt. Und ich habe gedacht, manchmal ist das so, das sieht ja eigentlich ganz so klar aus, wenn man sich jetzt so in den Wohnstuhl belegt. Und so sind halt unsere Pläne manchmal. Aber wenn wir den Ruf Gottes hören, wirklich umkehren in eine andere Richtung, das wird für uns wirklich eine bessere Sache sein. Das ist verheißend, das ist farbenfroh, das kommt zu einem viel besseren Ergebnis. Das ist jetzt nicht der Allerschönste, aber wir haben daheim nicht so Teppiche, deswegen.
Ja.
Dieser fröhliche Wechsel, von dem Luther gesprochen hat. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals gedacht hätte. Und mit jedem Tag, wo ich im Glauben stehe, entdecke ich das, dass Gott mit mir nicht fertig ist und auch meine Sündenerkenntnis mit mir nicht fertig wird. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt habe. Dieses Zweiseitige. Ich bin in mir selbst sündiger, als ich jemals gedacht hätte, aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen gewagt hätte. Das ist ein Zitat von Tim Keller. Vielleicht geht es dir aber auch nicht so. Und du ertappst dich eher bei dem Gedanken, ich weiß gar nicht, was die alle haben. Ich bin gar nicht so schlecht. Da gibt es noch viel, viel Schlimmere. Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie der. Vielleicht habt ihr das Gebet noch nicht wörtlich gesprochen, aber genau das, wenn du das denkst, dann geht es dir wie allen frommen Menschen. Und das war schon zu Jesu Zeiten so. Dass wir versucht sind, unsere Gottesbeziehung über das zu definieren, was wir tun. Dann sind wir ja besser als der Durchschnitt. Dann sind wir gar nicht so schlecht. Und es ist ja okay. 80% ist doch voll okay. 100%, das schafft nicht mal der Pastor. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ihr so denkt. Jesus hat auf jeden Fall seine frommen Zeitgenossen immer wieder herausgefordert. Und ihr könnt diese Erzählungen, diese Gespräche nachlesen im Neuen Testament. Guckt da mal die Bibel durch zu dem Thema. Und er hat gesagt, es ist ein anderer Maßstab. Gott denkt nicht so. Gott richtet uns nicht nach unserem Verhältnis von Gut und Böse. Es gibt viele Menschen, die sind sicherlich besser oder vielleicht manche auch schlechter. Und trotzdem können sie meilenweit von Gott entfernt sein. Weil das Kriterium für unsere Gotteskindschaft, das liegt nicht in unseren guten und bösen Taten, weil dann wäre es ein unsicheres Kriterium. Es ist nicht so, dass wir um unsere Erlösung bangen müssten. So nach dem Motto, reichen am Ende die guten Taten, um das Böse aufzuwiegen? Wenn Jesus Herr ist in deinem Leben und wenn du dir das täglich bewusst machst, dass du nicht ohne Jesus leben willst, dann bist du ein Gotteskind. Diese Beziehung mit Jesus, das ist was Praktisches. Und es ist nichts, was man sich ins Regal stellt, wie ein Pokal. Damals auf der Konfirüste vor 38 Jahren, anno dazumal, da habe ich mich bekehrt. Und das steht jetzt in meinem Regal und seitdem bin ich Christ. Ja, es gibt so entscheidende Momente in unserem Leben, wo wir das ganz neu festmachen. Und trotzdem ist eine Beziehung etwas Alltägliches, etwas, was wir jeden Tag wieder eingehen müssen. Ich hatte das letzte Gespräch mit jemandem, der ist schon ein paar Jahre älter, ich schätze ihn sehr. Und ich habe mitgekriegt, wie er sich von seiner Frau verabschiedet hat am Telefon und so mit den Worten, na gut, also dann bis später. Und da habe ich gesagt, Mensch, wie verabschiedet ihr euch denn? Vielleicht war das euer letztes Gespräch. Da sagt er, wie verabschiedet ihr euch denn? Ich sage, ich sage meistens, ich liebe dich. Sagt er, das habe ich meiner Frau doch damals am Altar gesagt. Und wenn sich daran was ändert, dann werde ich da das schon mitteilen. So ein bisschen auf lustig, hä? Aber wisst ihr, wie ich es meine? Es ist eine alltägliche Beziehung. Wenn ich davon ausgehe, ich habe meiner Frau vor 38 Jahren gesagt, dass ich sie lieb habe, dann muss ich da das doch nicht jeden Tag, ich werde es schon mitteilen, wenn sich was dran ändert. Ihr lacht. Aber vielleicht machen wir das mit Gott manchmal so. Es ist eine tägliche Beziehung. Und wenn du dir das immer wieder neu bewusst machst, dann wird ein Wunder geschehen. Und wisst ihr, was das Wunder ist? Du wirst in deinem Leben Sünde entdecken. Du wirst Sünde entdecken und zwar nicht so nach dem Motto, jetzt habe ich was gefunden, jetzt kann ich dich runterdrücken. So ist Jesus nicht. Sondern, guck mal, hier ist was, was dich gefangen hält. Das kann ich mit dir angehen. Ich habe die Macht und die Kraft dazu, dich davon zu befreien. Du kannst es hinter dir lassen. Du kannst neu anfangen. Heute. Jeder Tag ist ein Tag des Neuanfangs mit Jesus. Und das nennt die Bibel Heiligung. Und diese zwei Sachen, die brauchen wir so. Diese Entscheidung, diese Bekehrung und diese tägliche Heiligung. Dieses Ja, Jesus, du darfst mich verändern. Du darfst in mein Leben reinsprechen. Du darfst deinen Senf dazugeben. Du darfst sogar das Steuerrad übernehmen. Und zu dieser Einladung, da sind wir jeden Tag eingeladen. Zu dieser Umkehr. Zu diesem neuen Weg, den wir bestreiten dürfen, der so anders ist vielleicht wie das, was unsere Prägung so hergibt. Übrigens nannten sich die ersten Christen damals auch die Nachfolger des neuen Weges, weil es eben wirklich so was komplett Neues ist. Bleib nicht stehen bei deiner Bekehrung. Stell sie dir nicht in die Vitrine. Jesus ist ein Weg. Jesus ist eine lebendige Beziehung, die er zu dir will, jeden Tag. Absalom, um zurückzukommen, der ritt seinem eigensinnigen Ziel nach und immer weiter von Gott weg. Ihr könnt es nachlesen in 2. Samuel 18. Er riss an diesem Tag über 20.000 Mann mit in den Tod, verblendet von seiner eigenen Begierde. Die Leute haben sich mitreißen lassen. Und David, was macht der? Der trauert um seinen Sohn. Man kann sich das nicht vorstellen. Aber der ist so zu Tode betrübt. Und da entdecke ich wieder dieses göttliche Prinzip. Vielleicht. Ja, so ist die Liebe des Vaters, dass er nicht aufhören kann, uns zu lieben, trotz all dem, was wir machen. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, als wir nichts vorzuweisen hatten. Ich weiß gar nicht, wie lange darf ich ihn machen? Was habt denn ihr noch so? Weil ich würde euch gern noch ein Lied jetzt anwerfen aus dem alten biblischen Liederbuch, den Psalmen. Es ist ja bei wenigen Psalmen beschrieben, für welche Situation die konkret halt, in welcher Situation die konkret entstanden sind. Aber zu dieser Geschichte, zu dieser Begebenheit, da gibt es einen Psalm. Und zwar Psalm 3. Da steht überschrieben mit den Worten, entstanden in der Zeit, als David auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. mitten auf der Flucht, also nicht als die ganze Geschichte schon vorbei ist, sondern entstanden auf der Flucht. Da hat David diesen Psalm 3 geschrieben. Und ich lese euch den mal vor. Herr, wie zahlreich sind doch meine Feinde. So viele lehnen sich auf und verfolgen mich. Sie behaupten, Gott wird ihn nicht retten. Du aber, Herr, bist der Schild, der mich schützt. Meine Ehre bist du allein. Du selbst richtest mich immer wieder auf. Mit lauter Stimme will ich zum Herrn rufen. Er wird mir antworten von seinem heiligen Berg. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Ich fürchte mich nicht vor einem Heer von Zehntausenden, auch wenn sie mich schon ringsum eingeschlossen haben. Nun steh doch auf, Herr, rette mich, mein Gott. Bisher hast du doch allen meinen Feinden ins Gesicht geschlagen. Ja, diesen Rechtsbrechern hast du die Zähne ausgebrochen. Hilfe und Rettung kommt allein vom Herrn. Dein Segen, Herr, komme über dein Volk. Zahlreiche Bedränger, sodass ja, wie eine Flut über ihn hereinbricht und man weiß sich überhaupt nicht mehr zu helfen. Und dann noch diese Behauptung in Vers 3, Gott wird dich nicht retten. Und dort ist übrigens die einzige Stelle, wo Gott mit diesem unpersönlichen El benannt wird im Hebräischen. Ansonsten steht überall dieser Gottesname Jahwe. Dort, wo David von seinem Herrn spricht, da schreibt er von dieser persönlichen Beziehung, von diesem persönlichen Gott. Wort, was so viel in sich birgt, was alle Zeitformen umfasst. Aber so wie die Leute über Gott sprechen und über David und über diese Beziehung, da wissen wir schon als hebräischer Leser, die haben selber gar keine Ahnung von Gott. Die kennen den überhaupt nicht. Aber die versuchen ihm einzureden, Gott kann dir hier nicht helfen. Das ist so aussichtslos. Und David erinnert sich daran, Herr, du bist doch mein Schild. Vielleicht musste er an diese Waffenrüstung denken, von der Paulus schreibt im Galaterbrief. Der Schild des Glaubens. Dein Glaube wird dir nicht helfen. Doch, du bist mein Schild, ist die Antwort, die David gibt. Du bist der, der mich schützt. Du bist meine Ehre, du allein. Alles zur Ehre Gottes. Und egal, wie tief wir vielleicht mit dem Kopf im Sand stecken oder wie weit wir am Boden liegen, Gott ist der, der uns aufrichtet. Und wir müssen uns auch selber nicht erheben oder für unser Recht kämpfen, weil Gott ist der, der uns aufhebt, der uns immer wieder, du selbst richtest mich immer wieder auf. Gott beugt sich zu uns in den Dreck. Gott kommt zu uns auf diese Erde, wird ganz klein und erhebt uns. Und deswegen macht David immer wieder Gott zur Adresse seiner Not. Und er orientiert sich immer wieder auf diese Blickrichtung. Von seinem heiligen Berg wird er mir antworten. Das ist seine Perspektive, die Perspektive des heiligen Berges, die Perspektive des neuen Jerusalems, dieses Zions, dort wo Gott wohnt und wo seine Macht ist. Das ist seine Marschrichtung. Ich erwarte Antwort aus Zion und darauf richte ich mich immer wieder aus und nicht auf das, was so Nebenschauplätze des Lebens sind, was hüben und drüben von diesem schmalen Weg stattfindet. Und dann geschieht das erste Wunder. Habt ihr schon mal richtige Not und Sorge gehabt und konntet ihr euch dann hinlegen und nachts schlafen? Mir fällt es schwer. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Manchmal, wenn ich dann einfach schlafe, weil ich so kaputt bin oder so, und dann am nächsten Morgen kriege ich das Reformantel, wie kannst du schlafen? Karl hatte ganze Nacht Anfälle gehabt oder irgendwas, aber man ist manchmal einfach dann kaputt. Und wenn ich die Geschichte von Petrus lese, wie der dort eine Nacht vor seiner Hinrichtung im Gefängnis liegt, gefesselt zwischen zwei Soldaten und schläft, und der Engel muss den richtig wachrütteln, dass er zu sich kommt. Das ist was nur Gott schenken kann, glaube ich. Dass er uns Ruhe schenkt, trotz einer unruhigen Situation. Und wie Jesus dort auf dem Boot liegt und schläft. Wohlbehalten bin ich aufgewacht, denn du bist mein Schutz. Gott allein schützt mein Leben. Und keiner kann durch Sorgen seinem Leben nur eine Stunde hinzufügen oder eine Elle. Sagt Jesus mal in Lukas 12 zum Beispiel. Lukas 12, Vers 25. Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine Stunde verlängern? Und dann schreibt David hier von diesem Verhältnis 1 zu mehreren 10.000. Und man denkt sich, ja, das ist aussichtslos. Sie haben ihn umstellt, umzingelt. Und das kann eigentlich nicht gut gehen. Und man muss an eine andere Situation denken. Zum Beispiel diese 32.000 Israeliten, die gegen 135.000 Midianiter und Amalekiter kämpfen sollen. Und Gott sagt, ihr seid noch zu viele. Und am Ende sind es 300. Also wer rechnen kann, 1 zu 450 oder sowas. Ja, schon das ist ein unheimliches Verhältnis. Oder Elia ganz allein gegen 450 Baalspriester und 400 Priester der Aschera auf dem Berg Karmel. So ist Gott. Oder Elisa, wie er mit seinem Diener dort auf der Stadtmauer von Samaria steht und sagt, sag mal, mach mal die Augen auf. Hast du das feurige Heer der Engel Gottes noch nicht entdeckt? Mit menschlichen Mitteln aussichtslos, umzingelt, dem Untergang geweiht. Mit Gottes Blick, mit Gottes Perspektive, mit Marschrichtung Zion. Ich weiß, das ist schwer, das zu hören in einer Situation, wo man so tief im Tal drin steckt, dass es einfach nur finster ist. Aber lasst es euch trotzdem sagen und vor allen Dingen achtet darauf, andere zu ermutigen, wo ihr merkt, die sind in solchen Situationen. Die brauchen das ganz häufig. Ich liege am Boden. Ich liege am Boden und Gott streitet für mich. Gott ist der, der dafür sorgt, dass Recht gesprochen wird. Zahn um Zahn, heißt es im Gesetz. Gott, du kannst diesen Rechtsbrechern alle Zähne ausschlagen, denn das haben sie verdient. Aber ich überlasse es dir. Gott vergelt's. Von ihm allein kommt Rettung. Und das wünsche ich uns jeden Tag neu, dass wir diese Prinzipien Gottes, wie sie David dann hatte für seinen Sohn, dass wir diese Prinzipien Gottes auch anwenden können für unseren Alltag, für den Situationen, wo uns Leute einfach das Leben schwer machen, wo wir sie wirklich auch als Feinde wahrnehmen oder zumindest als Bedränger. Und wo wir in diesen Situationen darauf vertrauen können, Gott ist stärker und Gott, der kann in jeder Situation noch dafür sorgen, dass jemand zur Umkehr und zur Buße findet, dass wir ihn nicht vorschnell verurteilen, dass wir nicht aufhören zu hoffen und zu lieben für diesenjenigen. Das möchte ich mir gerne mitnehmen als tägliches Gebet. Natürlich auch um Geduld darum, weil sowas lerne ich nicht durch Fingerschnipsen von heute auf morgen. Das ist manchmal ein langer Prozess, jemanden lieb zu gewinnen, der ihm immer wieder das Leben schwer macht. Ich habe euch noch ein Lied mitgebracht, was ich gerne mit euch hören würde. Und zwar hat es ein guter Freund von mir geschrieben, der Gordon Reuter, kommt aus Drehbach. Und ja, ich dachte, singt dem Herrn ein neues Lied, das ist relativ neu und beschäftigt sich auch mit diesem Angebot der Rettung, wie er das ganz persönlich verarbeitet hat. Lade euch ein, mit Gott zu reden. Herr, wir wollen dir danken, dass wir immer wieder dein Wort lesen dürfen, dass es über die Jahrtausende hinweg uns Ermutigung geben kann, bis zu uns heute ins 21. Jahrhundert. Herr, deine Prinzipien, die ändern sich nicht. Wir danken dir für unsere Bekehrung, für das Jahr, was du zu uns von Anfang an hattest, dass wir dieses Geschenk auspacken durften und jeden Tag wieder neu erleben dürfen, was das für ein kostbarer Reichtum ist, aus deiner Vergebung zu leben, deine Gnade zu erleben und es weiterzugeben. Herr, wir wollen dir diese Woche anbefehlen und danken dir, dass du alles kennst, was auf uns wartet, an Begegnungen, an Aufgaben und dass du uns dafür die Fähigkeiten zusprichst und zutraust. Herr, dass du mit uns gehst. Lass uns Zeugnis sein von dir, von deiner Liebe. Herr, wir wollen dir danken, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen. Du kennst alle, die gerade durch dieses Tal der Todesschatten gehen und die ganz besonders Trost und Zuversicht brauchen. Herr, lass sie auch zu diesem Schluss kommen, zu dem David gekommen ist. Verfolgt von seinem eigenen Sohn, hat er sich an dich erinnert und immer wieder daran festgehalten, was du für ihn an Verheißungen hast. Lass uns diesen Blick Richtung Zion nicht verlieren. Danke, Herr, dass wir von dir alles erwarten dürfen und egal, welche Gefahr uns droht, Herr, dass wir bei dir Rettung bekommen, dass wir bei dir sicher sind. Amen.
You see?